Hallo Alex.
Hallöchen, Danny. Es ist soweit.
Genau, endlich geht's weiter. Ich hatte ja runden Geburtstag. Hurra. Und habe festgestellt,
Stimmt.
entweder wir müssen langsam anfangen, eine Excel-Tabelle zu machen, oder ich werde alt. Denn für die nächste Folge, wo ich dran bin, habe ich ein Thema vorbereiten wollen. Dachte, ach, man könnte mal über die gesetzliche Rente sprechen. Das war mal ein spannendes Thema, Ost und West. Und während ich so las, dachte ich, das haben wir doch schon gemacht.
Tja, so ist es. Und es war eine richtig geile
Ja, und ich
Folge.
habe es total vergessen. Also es war einfach weg in meinem Kopf, völlig verschwunden. Es ist wieder Aufnahmezeit. Ich freue mich, dass wir endlich wieder hier sind, Alex. Sehr.
Ich freue mich auch sehr, auch wenn die Zeiten vielleicht ein bisschen trauriger sind, als wir es vielleicht gedacht hätten. Aber umso wichtiger, glaube ich, wird es, worüber wir heute auch sprechen werden. Ich habe da passend was mitgebracht. Ich tease schon an.
Ich bin aufgeregt. Du bist ja dran mit dem Thema. Ich habe ein Wort mitgebracht. Und dann lass uns aber anfangen, wie immer, mit unserer Feedback-Runde, unserer Pionierblase oder wie wir es liebevoll nennen, das Kollektiv. Wir waren nicht fleißig, das Kollektiv war nicht fleißig, deshalb haben wir nicht so viel, aber wir haben noch einen übrig gebliebenen Geburtstagsgruß aus der 25. Folge von Harald. Und spiel ich dir mal vor. Hast du jetzt schon gehört, Alex?
Nee.
Dann geht's los.
Hallo, herzlichen Glückwunsch zum 25. von Harald aus Berlin.
Dankeschön, vielen Dank, Harald. Sag du auch Danke, Alex.
Dankeschön. Ja, ich dachte, du legst gleich direkt los.
Vielen Dank für Ihren tollen Podcast und natürlich auch dafür, dass euch mein Jingle so gut gefallen hat. Es hat mir großen Spaß gemacht und war mir eine große Ehre. Drei Dinge zur letzten Sendung. Das Thema soziale Gleichheit habe ich ähnlich erlebt. Ich kannte keinen in Berlin damals im Osten, der so richtig reich oder so richtig arm war. Gab sicher, aber ich kannte keinen. Den ersten wirklich armen Menschen habe ich in Warschau in den 70er Jahren gesehen. Das war an einem Kaufhaus eine Bettlerin. Das hat mich damals total entsetzt. Science-Fiction-Filme aus der Sowjetunion gab es sehr gute, von Andrei Tarkowski, zum Beispiel Solaris. Ein Remake davon ist ja sogar in Hollywood von George Clooney verfilmt worden. Der Film Stalker hat mich besonders beeindruckt. Ein total verstörender und fantastischer Film, der damals auch Kult war. Sich dem auszusetzen, ist schon eine tolle Erfahrung, kann ich nur empfehlen. Zum sogenannten Judenhut. Es gibt ein ähnliches Phänomen in Lutherstadt Wittenberg. Da gibt es in der Stadtkirche eine sogenannte Judensau. Darüber ist sehr viel diskutiert worden und es ist auch versucht worden, diese auf rechtlichen Wege zu beseitigen, was aber nicht gelungen ist. Also wenn man da nachsucht, findet man eine ganze Menge dazu. Ansonsten macht weiter so. Ich bleibe euer treuer Hörer. Bis dann, tschüss.
Ja, vielen Dank, Harald. Sehr schön und auch gleich so viele zusätzliche Infos, die man jetzt direkt schon mitnehmen kann, noch bevor unser Podcast so richtig losgelegt hat. Ja, toll. Und schön, dass es euch da draußen einfach gibt. Das motiviert uns jedes Mal. Auch wenn wir jetzt nicht so fleißig waren, aber wir haben im Hintergrund einiges gemacht und freuen uns natürlich auf weitere Audiokommentare von euch, damit es hier wieder richtig loslegt. Und ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Die Telefonnummer haben wir immer in unseren Shownotes mit drin und ihr könnt uns auf Telegram, Signal, WhatsApp, aber auch Instagram, Twitter und über die normale Telefonnummer auch erreichen. Und dann seid ihr sozusagen mit gleichem Kollektiv drin. Wir würden uns sehr, sehr freuen.
Ich mich auch. Alex, was mir auffällt, du zählst das immer auf, aber TikTok fehlt ja. Warum hast du eigentlich keinen Tanz- oder Lip-Sync-Kanal auf TikTok? Der 8082 TikTok-Kanal. Ich finde, du
Ach,
wärst sehr gut geeignet.
ja, naja, also wenn wir hier ein paar Stimmen zusammenkriegen, 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify, dann werden wir zusammen einen 8082 TikTok-Kanal aufmachen. Ich glaube, du kannst das nämlich auch sehr gut. Ich habe da so eine Ahnung.
Wir haben noch einen zweiten Kommentar von unserer lieben Christiane, den ich dir auch nicht vorenthalten will, denn es ging um dich. Moment, der ist es wieder von Signal runtergeladen. Ich muss gucken, ob wir den. Ah ja, der ist er schon. Muss einen kurzen Edit-Marker machen, damit wir das rausschneiden. Vergesse ich sowieso.
Hallo Danny, hallo Alex. Danny, du hast mich gerade indirekt gefragt, ob ich denn als Filmpodcasterin euch sowjetische Science-Fiction-Filme empfehlen kann. Und dem ist nicht so. Ich habe darüber nicht den Hauch einer Ahnung. Aber ich habe gerade meinen Freund gefragt und der sagt, er hat auch nicht so richtig Ahnung, aber er empfiehlt Solaris, Stalker und Dead Man's Letters. Aber ich denke, dass weitere Auskunft auf jeden Fall Audiophil-Kommentator Christopher geben könnte. Vielleicht hat der Bock, da mehr Expertise einzubringen.
Kennst du Christopher? Nee, Alex, ne?
Nee, bisher noch nicht. Aber sehr schön zu sehen, dass auf jeden Fall in zwei Kommentaren Solaris auf jeden Fall erwähnt worden ist. Also damit ist das wohl der Science-Fiction-Film aus der Sowjetunion, den man unbedingt noch sehen
Ja.
muss.
Ansonsten, Christoph, wir vertaggen dich jetzt hier auf Twitter nach dieser Folge. Da musst du uns helfen. Christopher, hilf uns. Bilde uns alle weiter mit sowjetischen Filmen. Und sprich uns was ein. Und das müssen wir alle gucken. Danke. Das war's mit dem Kollektiv. Vielen Dank, dass ihr beteiligt habt. Alex hat ja im Weitesten schon erklärt, wie das hier geht. Wenn man sich mitbeteiligen will, sprecht uns Nachrichten auf. Ich freue mich sehr. Und damit, wie geht's weiter, Alex? Erklär den Leuten, was jetzt passiert.
Ja, jetzt kommt, man muss schon fast sagen, die zweite Kategorie, weil das Kollektiv sich ja bei uns festgesetzt hat im Podcast. Und die zweite Kategorie heißt, das Wort. Und jemand bringt was mit, in diesem Falle du, nämlich ein Wort, von dem ich noch nicht weiß, was es ist. Und dann fangen wir an, dazu zu assoziieren, also einfach unsere Erinnerungen abzurufen, darüber zu sprechen, was das mit uns heute gemacht hat. Ja, und meistens kommen da auch interessante Anekdoten bei raus.
Ich habe dir ein schönes Wort heute mitgebracht, was mich durch meine ganze Jugend begleitet hat und heute nicht mehr. Es heißt Käsebrötchen.
Oh, Käsebrötchen.
Was
Das
assoziierst du mit Käsebrötchen?
also erstmal ist es sehr unfair, habe ich gemerkt, wenn man noch nichts gegessen hat und einen Podcast dann aufnimmt und du bringst irgendwas zum Essensthema mit, weil ich nämlich jetzt sofort Bock auf ein Käsebrötchen habe. Also ganz klar ist natürlich so, ich habe eigentlich zwei Gedanken zu Käsebrötchen. Das erste ist natürlich, dass das so der Klassiker war neben also dem geschmierten Brot, das man immer mitbekommen hat zur Schule. Aber das Zweite, dass vor allen Dingen wenn Käsebrötchen irgendwie so im Hort oder sonst was waren, immer dieser Käse, dann wenn der zu lange da drauf gelegen hat oder da noch viel schlimmer noch eine Gurke drauf gemacht worden ist, dann ist immer so der Käse so in der Mitte dann so wässrig geworden, so weiß statt gelb und das fand ich immer total ekelhaft. Und der Käse, der hing dann da so labbrig runter vom Käsebrötchen. Und das hat sich auch nicht wirklich geändert. Also es gibt immer noch Menschen, die Tomatenscheiben, Gurken drauflegen oder Salatblätter. Das hat es zum Beispiel in der DDR nicht gegeben. Also ich kann mich nicht erinnern, dass Salatblätter auf Brötchen gelegt worden sind. So Eisbergsalat und so ein Kram. Ja, das ist
Schöne
erstmal so die
Scheibe
ersten Gedanken.
Weißkohl.
Das eine schöne Scheibe Weißkohl.
Also, das ist total interessant, weil du redest von komplett anderen Käsebrötchen als ich. Die meine ich nämlich überhaupt nicht.
Ja, ich bin echt gespannt, was für
Käsebrötchen,
Käsebrötchen du
die mich durch
hast.
meine Kindheit und Jugend gebracht haben, warum ich sie auch für diesen Podcast mitgebracht habe, sind nämlich diese Käsebrötchen, zumindest hießen sie bei uns so. Bäckerbrötchen, Käse da oben drauf und dann nochmal in den Ofen geschoben, die es dann beim Bäcker nach der Wende gab und die es heute noch gibt, wo der zerschmolzene Käse auf Brötchen drauf ist, die man beim Bäcker kaufen kann.
Ah, ja.
Das war für mich der Begriff Käsebrötchen. Wenn wir früher zum Bäcker gegangen sind, Käsebrötchen, ging es genau darum. Und ich habe nach der Wende in meiner Schülerzeit unfassbar viele, nahezu täglich, von diesen Bäcker-Käsebrötchen gefressen, würde ich fast sagen. Sagen die was? Du weißt, was ich meine.
Ja, klar, aber es ist interessant, dass du bei Käsebrötchen an wirklich was anderes gedacht hast als ich. Weil ich hatte an ein belegtes Brötchen gedacht. Aber dann bist du auch so ein Typ, der dann, wenn da zu viel Käse dran ist und da ist dann nur so ein Käserandstück, dass du das dann erstmal abknabberst und total froh bist, dass da zu viel dran
Das
ist.
war das Highlight und es war früher immer so. Ich kenne Käsebrötchen aus Thüringen nur so, dass sie quasi immer auf diese Oberfläche, wo sie gebacken worden sind, getropft ist und man quasi ein Käsebrötchen mit so einer Art Saturnring drum hatte.
Hast du das Gefühl, dass es jetzt anders schmeckt? Also
Ich
dass
esse
so
keine
ein
Käsebrötchen
Brötchen.
mehr, ich finde es total eklig mittlerweile.
Ach, deswegen, ja, du hattest ja angekündigt, dass es ja in
Ich
deiner
habe
Jugend
ewig,
eine
also ich
große
glaube, ich werde
Rolle
mir mal eins
spielt.
holen, wenn wir hier fertig sind. Ich glaube, ich habe vor Jahren mal eins aus Versehen nochmal in der Bahn gegessen, so ein Beleg, also Käsebrötchen belegt, habe ich mir geholt. Aber ich bin dann kein Fan mehr von.
Genau, nee, ich wollte nur sagen, ich habe jetzt gefragt, weil ich glaube, wir haben das hier und da sowieso im Podcast schon immer mal so am Rande gehabt. Aber gerade beim Thema Brötchen ist es so, dass mit der Wende wirklich der Geschmack der Brötchen sich also radikal verändert hat. Ich habe allerdings immer diese normalen Brötchen, also diese weißen Brötchen
Zum Besseren
gegessen.
oder zum Schlechteren?
Deutlich zum Schlechteren. Also vor allen Dingen, also hier sind ja zum Beispiel die Brötchen ja viel beliebter gewesen, die so ganz viel Luft drin haben und so luftig halt waren. Weißt du, so, wenn du da drauf drückst, dann sind die direkt schon flach. Während so die Ostbrötchen in meiner Erinnerung so sehr teigig waren und da konntest du auch nichts platt drücken. Und irgendwann habe ich auch mal, gerade Anfang der 90er, war ich auch mal sehr traurig. Das war auch so ein Gespräch, dass du in fast jeder Familie mit oder Bekannten und Freunden haben konntest, die Westbrötchen schmecken scheiße. Das war wirklich so ein Satz, den man damals ganz, ganz oft gesagt hat. Zumindest also bei uns da im Norden. Weil ich kann mich jetzt zum Beispiel gar nicht erinnern, dass es bei uns Käsebrötchen gab. Zumindest hat das unsere Familie zumindest nicht bei uns etabliert. Und wir haben uns mal gefragt, woran das liegt. Und ein Grund angeblich war, dass irgendwie das Mehl, das verwendet worden ist in der DDR, ein anderes war als das, was dann sozusagen typischerweise im Westen verwendet wurde,
Sägemehl.
beziehungsweise
Ja, wahrscheinlich
Na
nicht.
gut, aber was wolltest du denn noch zu Käsebrötchen sagen?
Erstmal, ich bin absoluter Westbrötchen-Verfechter. Ich kenne das auch aus meiner Familie, dass die Westbrötchen nicht schmecken und knusprig und so. Meine Lieblingsbrötchen sind tatsächlich, ich glaube, das nennt man hier Kaiserbrötchen bei uns gerade in Köln. Ich weiß nicht, ob die überall so heißen. Das sind diese runden, die kein Kreuz haben, sondern so schön geschwungen eingeschnitten sind und immer viel zu weich sind, nie knusprig. Ich liebe mulchige Brötchen. Ich könnte den ganzen Tag mulchige Brötchen essen.
Was heißt denn
Na, also die
Mulch?
nicht so knusprig sind, wo man nicht sich die und das Zahnfleisch, weißt du, wo man so, wenn man abbeißt, so die Splitter überall noch 3 Tage hat, wie bei Popcorn, sondern mulchige Brötchen. Ich liebe seit der Wendezeit Westbrötchen. Und es gibt ja bei uns in Thüringen jetzt auch diese Bäcker wieder im Küffer, die sagen, hier, wir backen die alten Brötchen wie früher und ich mag die nicht. Ich will mulchige, weiche, labbrige, viel zu blasse Brötchen.
Also ich glaube, dass die Überschrift für diese Podcast-Folge in irgendeiner Form mulchig haben muss. Das steht jetzt schon
Ich dachte, das ist ein
fest.
Wort, das jeder kennt.
Also ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so eine Art junger Frosch oder irgendwie so. Aber
Das ist ein
nee, das ist ein
Molch.
Molch. Das ist ein
Du
Molch, ne?
kennst mulchig nicht? Na, vielleicht habe
Ich
ich das
kenne
Wort auch
Mulch.
erfunden, wer weiß.
Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz ins Kollektiv auch
Ja.
reinfragen. Wer kennt das Wort mulchig?
Ja, und wird es so verwendet, wie ich es verwende? Vielen Dank für Ihr Feedback. Ich habe das Wort aber vor allem mitgebracht, weil das Käsebrötchen für mich so ein Symbol des Wandels nach der Wende ist. Und es hängt für mich total mit meiner Jugend eben zusammen, weil ich es wirklich ganz oft nach der Schule, wir hatten ja, es gab ja, haben wir schon gesprochen, bei uns auch keine Schulspeisung mehr. Wir waren ja auch, wenn wir 8, 9 Stunden Unterricht hatten, auf uns allein gestellt und mussten dann eben zum Bäcker gehen und irgendwas holen. Und das waren bei mir halt Käsebrötchen und Raffaellos. Ich glaube, ich habe in meiner Jugend nichts anderes gegessen. Wo übrigens damals, für alle Leute, die jung sind, vielleicht habe ich es in diesem Podcast schon mal erzählt, in Raffaellos, als ich jung war, waren 5 Raffaello in einer Stange drin, heute nur noch 4. Und liebe Kinder, wenn ihr mal erwachsen seid, werden nur noch 3 drin sein. So, aber ich schweife ab, aber es gibt halt so Sachen, die absolut Backwaren auch heute noch ich mit der Heimat meiner Jugend verbinde und Sachen, die auch heute noch Ost-West sind. Es gibt zum Beispiel keinen ordentlichen Liebesknochen oder Eclair, wenn man sagt, in Köln. Wie ich den kenne, mit ordentlich Vanillepudding drin und Sahne. Sondern hier ist immer nur Sahne drin. Oder Spritzkuchen. Kennst du?
Ja.
Gibt's hier nicht. Diesen schönen Brandteig, der so leicht mit diesem Zuckerguss. Gibt's nicht. Gibt's hier nicht. Oder Köln-Berliner nur mit Puderzucker, nicht mit Streuzucker. Also heute scheinbar gibt es immer noch zwei verschiedene Welten, Ost-West-Backwaren.
Also bei einem Punkt kann ich dir sofort beipflichten, Mecklenburger Landbrot. Das ist etwas, was ich hier am meisten vermisse. Ich weiß, ich bin nach Köln gekommen und meine erste Erfahrung war, dass ich zum Bäcker noch gegangen bin. Ich dachte, ah, wenn, ne, so, oh, jetzt bin ich erwachsen, jetzt lebe ich hier alleine, jetzt kaufe ich auch mal was Gutes und gehe zum Bäcker und nicht im Supermarkt Brot kaufen. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne Schwarzbrot, weil wir im Norden sagen wir Schwarzbrot und dann kriegt man aber ein Landbrot. Dann habe ich auf einmal so einen Pumpernickel bekommen. Und ich habe erst, und ich dann so, nee, ich hätte gerne ein Schwarzbrot. Und sie so, das ist ein Schwarzbrot. Und es stellte sich raus, dass das hier dann Graubrot heißt, was ich haben wollte. Und dann habe ich Graubrot bestellt und habe trotzdem nicht Mecklenburger Landbrot bekommen, wie ich es haben wollte. Und jedes Mal, wenn ich meine Eltern besucht habe in Rostock, habe ich mich am meisten darauf gefreut, ein Mecklenburger Landbrot zu essen. Das ist so ein ganz spezieller Geschmack und ich liebe den und ich habe in Köln nichts Vergleichbares bisher gefunden und das ist richtig traurig. Also diese Backware, die vermisse ich.
Ja, und mir geht zum Beispiel so hier im Westen ein Berliner, also Pfannkuchen, wie es bei uns ja hieß, anstatt mit Erdbeermarmelade mit Pflaumenmus zu kriegen, ist unmöglich. Ist ein Ding der Möglichkeit. Ich kenne Pfannkuchen nur mit Pflaumenmus und hier machen die über diese helle Marmelade rein. Es ist ein Unding. Ich weiß auch nicht, wie das erfunden hat, wie es dazu kommen konnte, wann wir da auseinandergedriftet sind, geschichtlich, historisch, aber. Genau, aber ich finde das so ein schönes Symbol, weil wenn ich jetzt an Liebesknochen direkt denke, erinnere ich mich daran, mein Vater hat die früher mal mitgebracht, wenn er von der Schule kam und irgendwie dieses, da bin ich sofort, wenn ich da den esse, bin ich sofort wieder irgendwie 8 Jahre alt, sitze zu Hause im Plattenbau an der Sitzecke und mümmel den irgendwie in mich rein. Das Wort mümmeln kennst du aber, ja.
Das verstehe ich wieder,
Sehr
ja.
gut.
Also
Und ja, aber ich hatte es als Wort mal schön, als Symbol einfach der nach wie vor bestehenden Teilung und der wie anders wieder, was wir immer wieder feststellen hier im Podcast, Kindheitserinnerungen sein können. Also, dass wir ganz andere Erinnerungen an unsere Kindheit und Jugend haben.
aber da kann ich dir jetzt sagen, wo sich vielleicht für mich auch was verbessert hat, denn bei Pfannkuchen oder Berlinern, ich habe immer Pflaumenmus gehasst.
Du bist gar kein richtiger Mensch.
Ich mag einfach keinen Pflaumenmus und ich fand das immer ganz schrecklich, wenn irgendwas mit Pflaume auch war. Also ich auch so Blechkuchen mit Pflaume oder so, ich musste mir das immer reinquälen und das gab es ja so oft. Und also das ist etwas, was ich nicht vermisse, aber sehr wohl mit meiner Kindheit zu tun hat.
Ja, genau. Das ist mein Wurf, was ich mitgebracht habe. Käsebrötchen.
Sehr schön. Ja, aber ich habe jetzt wirklich Hunger. Das ist echt ein Problem. Naja, aber vielleicht werde ich dann das Thema schneller vorstellen als sonst. Ja.
Übrigens auch wieder einer der Ostalgie-Sachen. Ich bin ja großer Fan der Ostalgie ist mehr als dieses, was immer in den Fernsehsendungen vorkommt. Alles immer dasselbe, die Top 25 der Ostprodukte. Kommt auch häufig nicht in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit gar nicht vor. Unsere schönen Liebesknochen, die Ostpfannkuchen, die Ostbrötchen ab und zu nochmal. Aber was wir dran gehen. Müsste auch mal in unsere Top 100 der Ostalgie-Dinge rein.
Finde ich auch. Aber wer weiß, vielleicht wird das ja irgendwann mal zum Thema hier.
Platz 96, das Ochsenauge. Auch hier im Westen anders als im Osten. Kriegst du fast nie. Hier ist es, glaube ich, Pfauenauge. Kennst du das?
Also das sagt mir so null. Das ist
Keksteig.
jetzt.
Dann so ein Kringel drumherum, Spritzteig und in der Mitte
Ja.
Marmelade. Dann nochmal kurz gebacken, dass die Marmelade so eine.
Ach so, ne, das kenne ich, aber ich wusste nicht, dass das so
So hieß
heißt.
es bei uns. Oh, und dieser Marzipan, dieser künstliche Marzipangeschmack in diesem Rand. Ich liebe es. Und immer wenn ich heute in Thüringen bin, kaufe ich mir auf jeden Fall so ein Ochsenauge, ein Eclair, also Liebesknochen. Ja.
Jetzt weiß ich, warum
Und
ich es nicht
Spritzgurken.
kenne.
Und fress das
Ich
in mich rein.
bin ja allergisch gegen Nüsse und Marzipan kann ich nicht essen, deswegen habe ich wahrscheinlich nie ein Ochsenauge
Das kann sein.
gegessen.
Alex, du hast was verpasst. Ich esse eins für dich mit.
Naja, am meisten sind ja Leute schockiert, dass ich dann keinen Nutella bisher in meinem Leben gegessen habe. Ich hatte erst vorgestern, nee, gestern hatte ich sogar noch das Gespräch, dann entsetztes Gesicht, oh Gott, du Armer. Und dann wurde noch gesagt, und das ist, da hast du vielleicht auch noch eine Meinung dazu, ist Nudossi nun besser als Nutella oder nicht?
Das, genau das werde ich dir später beantworten. Aber nicht jetzt.
Na gut, wer weiß, vielleicht hat das jetzt so viele Leute getriggert, dass sie uns in unseren Audiokommentaren Nutella versus Nudossi beschreiben.
Sehr gut.
Ja, das war doch mal ein anregendes Wort. Dankeschön dafür. Und dann kommen wir jetzt zum Thema.
Juhu.
Möchtest du ganz kurz erläutern, was das Thema denn ist?
Ich soll was erläutern? Ach so, inhaltlich. Ja, für alle
Ja.
neuen Hörerinnen und Hörer, die das erste Mal dabei sind, wir wechseln uns ab. Ich bringe ein Wort mit, das Alex nicht kennt und wir assoziieren. Alex bringt jetzt ein Thema mit, das er ausrecherchiert hat und ein bisschen was darüber erfahren hat. Ich weiß aber auch nicht, worum es geht. Und Alex wird uns jetzt allen erzählen. Und wir werden am Ende bei Wer wird Millionär sitzen können und sagen, die Antwort ist A, weil das habe ich in diesem Podcast gehört und habe das da gelernt.
Ja, bevor ich sage, was es für ein Thema ist, möchte ich gerne sagen, warum ich dieses Thema gewählt habe und tatsächlich ein anderes schon vorbereitet hatte, aber umgeschwenkt bin. Das eine ist, also das ist ja die, ja, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so die richtigen Worte dafür, aber mit dem Beginn des Krieges ist eine Situation entstanden, die, glaube ich, super viele Leute hier beschäftigt und wie du ja weißt, mich auch sehr persönlich betrifft. Für die, die sozusagen den Podcast jetzt auch zum ersten Mal zufällig hier starten. Meine Mutter ist in der Sowjetunion geboren, meine Großeltern haben dort gelebt und das auf dem Gebiet der heutigen Ukraine. Und in einer Stadt, Charkiw, die jetzt auf einmal in Schlagzeilen kommt, wo viele Menschen vielleicht das erste Mal von dieser Stadt gehört haben. Und da habe ich gedacht, ich würde gerne irgendwie mit einem Thema reinkommen, das so ein bisschen was damit zu tun hat. Das Zweite ist, dass dieses Thema auch damit zu tun hat, weil mein Vater dort Mitglied war. Und in meiner Kindheit erinnere ich mich daran, dass da, dass er so einen Ausweis hatte und wo man da so Marken reingeklebt hat. Und irgendwie habe ich aber nie so richtig verstanden, was es genau ist. Deswegen hat mich das Thema auch jetzt nochmal interessiert. Ja, und das Thema ist, ich fange erstmal mit einer Abkürzung an, vielleicht sagt es dir was, DSF. Sagt dir die Abkürzung was? Hast du mal was davon gehört? Hast du eine Ahnung, was es sein könnte?
Ja, ich bilde mir ein, ich weiß es nicht, aber ich bilde mir ein, mein Vater war Sportlehrer und ich meine, der hatte, irgendwie kenne ich das Kürzel von Klamotten, irgendwie stand irgendwo drauf, kann das sein?
Also, das ist das Einzige, was ich
Deutscher
nicht recherchiert habe.
Sportverein, nein.
Nee. Ja, lustigerweise DSF, es gab ja mal deutsches Sportfernsehen, aber das ist es auch nicht. Also das Thema ist DSF und das ist die Abkürzung für die Gesellschaft für deutsch-sowjetische
Ah
Freundschaft.
ja.
Und so erklärt es sich auch, warum ich dieses Thema genommen habe, weil diese Organisation erstmal für eine Völkerverständigung da war. Und ich glaube, dass das aktueller denn je ist. Deswegen wollte ich das heute mal mitbringen. Mal vorstellen, was das genau bedeutete, wie das sozusagen die DDR auch möglicherweise geprägt hat. Ich habe auch ein bisschen Trivia, wie man so schön sagt, mitgebracht. Es gibt auch ziemlich interessante Wendungen zu der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Und natürlich, wie immer, wollen wir in diesem Podcast auch besprechen, nicht nur, was hat das für damals irgendwie für eine Auswirkung gehabt, sondern was nehmen wir für heute damit mit? Was ist der Brückenschlag zu heute? Ja, also erstmal ich sage jetzt mal so die grundlegenden Fakten, damit man erstmal versteht, was die DSF war. Also es war eine Massenorganisation, wie gesagt, die für eine Völkerverständigung gegründet worden ist. Das ist 1947 passiert. Und erst hieß es Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion. Erst 1949 wurde es dann zur Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft. Und der Zweck des Vereins damals war, die Bevölkerung und ihre antisowjetische Einstellung sozusagen zu verändern, natürlich zum Positiven. Man kann sich das ja vorstellen, dass in der Sowjetzone, also da gab es ja noch nicht die DDR, die kam ja erst ein bisschen später, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Deutschen jetzt vielleicht nicht unbedingt so super glücklich waren. Ne? Für die waren das ja im Grunde genommen Besatzer, hieß ja auch so. Und die Sowjetunion hatte jetzt nicht den geilsten Ruf und da war sozusagen der Zweck drinne, mit diesem Verein das zu verändern. Und was man wissen sollte, ist, dass die DSF die zweitgrößte Massenorganisation in der DDR war. Sie hatte 1987 6,3 Millionen MitgliederInnen. Und die größte Massenorganisation ist übrigens die FDGB gewesen, der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund. Also um mal schon so ein bisschen die Dimension auch zu sehen. Die DSF ist aber praktisch, also mit der Wende letztlich auch, also nicht ganz verschwunden. Ich habe es mal so bei mir aufgeschrieben. Sie wurde umgewandelt. Mittlerweile existiert eine Stiftung, die sich Westöstliche Begegnung nennt. Und da erzähle ich auch später was dazu, weil auch das interessant ist, also warum die Umwandlung in diese Stiftung auch eine Geschichte Ostdeutschlands sozusagen ist. Und was hat man jetzt in dieser Massenorganisation gemacht, beziehungsweise also was hat die so getan, ne? Also im Grunde genommen ist das so ein richtig buntes Programm. Also es gab sogenannte Kulturhäuser, so Häuser der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Es gab in jeder Bezirksstadt, gab es im Prinzip ein so ein Kulturhaus. Bezirksstadt war zum Beispiel Rostock, ist jetzt für einige, die das jetzt hier nicht kennen, vergleichbar mit so einer Art Kreisstadt. Und es gab also so 25 Häuser in der DDR verteilt und circa nochmal 1600 sogenannte Kabinette der Freundschaft, die waren dann in den Betrieben selber. Das heißt also nicht nur Häuser, sondern ich sage jetzt mal Konferenzräume, wenn du so willst, die für diese deutsch-sowjetische Freundschaft da waren. Und da gab es dann also Vorträge, Konzerte von sowjetischen und deutschen MusikerInnen, Literaturabende, Filme. Wahrscheinlich die sowjetischen Science-Fiction-Filme sind vielleicht in solchen Häusern auch mal vorgestellt worden. Es gab Ausstellungen, es gab Märchennachmittage, Tanzveranstaltungen und in all diesen deutsch-sowjetischen Freundschaftshäusern, Kulturhäusern, wie sie auch genannt worden sind, gab es auch sehr viele Arbeitsgruppen und Zirkel, die sich zum Beispiel einfach mit russischer Sprache beschäftigt haben, aber auch so Malerei, Grafik, plastisches Gestalten, Chorgesang, Folklore, Tanzen und so weiter hatten. Es gab auch Bibliotheken, eben um da, also Bücher natürlich auch auszuleihen. Ich weiß jetzt Videos höchstwahrscheinlich eher nicht, weil das zu der Zeit noch vielleicht ein bisschen zu modern gewesen wäre. Ja, und wir hatten in einem Podcast hier im Prinzip schon eine indirekte Berührung auch mit dieser deutsch-sowjetischen Freundschaft, nämlich in der Folge 21, wo ich über Ottokar Domma gesprochen habe. Und ich hatte ja einen kleinen Ausschnitt aus diesem Buch vorgelesen, wo er jetzt einen Brieffreund Aljoscha schreibt und die hin und her schreiben. Also für diejenigen, die sozusagen nochmal Bock haben, könnt ihr nochmal in Folge 21 springen, aber bitte nicht jetzt. Jetzt erstmal zu Ende zuhören. Und Brieffreundschaften waren natürlich auch Teil dieses Austausches und sozusagen der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Ja, und jetzt ist aber so schon mal der erste kritische Punkt, 6,3 Millionen Mitglieder. Man könnte meinen, wow, in der DDR haben ganz, ganz viele Menschen also diese Freundschaft quasi gelebt und toll gefunden. Aber man muss dazu sagen, das wird jetzt auch überall kritisch auch geschrieben, dass es eher viele passive Mitglieder waren. Denn die Mitgliedschaft in der DSF galt so ein bisschen als der Mindestnachweis einer gesellschaftlichen Aktivität. Mit anderen Worten, es war besser, dort Mitglied zu sein, weil wenn man es nicht war, so musste man nicht unbedingt was befürchten, aber man musste sich erklären. Und das hat man sich gespart, indem man einfach Mitglied geworden ist. Und es war nicht so teuer, deswegen war das sozusagen so ein Preis, den man so zahlen konnte.
Das erinnert mich ad hoc exakt an meine Mitgliedschaft in meinem Sportstudio.
Also ich sag mal so, die Mitgliedschaft in der DSF war deutlich preiswerter. Es fing bei 10 Pfennig an.
Oh, das stimmt.
Und also pro Monat, ne, und ging dann bis 1,50 Mark dann hoch. Also das war das Größte. Und dann hast du im Prinzip so einen kleinen Ausweis bekommen, hatte ich ja gerade so erwähnt. Du hast dann jedes Mal, wenn du eben deinen Mitgliedsbeitrag bezahlt hast, war das so eine Art Mini-Briefmarke, die du dann so reingeklebt hast. Und dann hast du natürlich da so ein ganzes Heftchen voller so Aufkleber letztlich gehabt. Und es gab auch so zig Auszeichnungen, es gab irgendwelche Nadeln und Aufsticker und so. Aber das wollte ich uns heute auch gar nicht mitbringen, weil dann kann man ja, also dann kommt man ja wirklich von Hölzchen auf Stöckchen. Ich hab sozusagen mal so ein paar Dinge mitgebracht, die ich bei der DSF wirklich interessant fand, weil sie vielleicht ein bisschen überraschend sind, also weil sie so ein paar Klischees auch bei mir so ein bisschen widerlegt haben. Also zum einen, das vielleicht noch im Anschluss, das fand ich eigentlich sehr süß. Man war natürlich sehr glücklich, also diejenigen, die bei der DSF also Chefs waren und ja, ich glaube Chefinnen eher nicht. Die dachten natürlich, die DSF wäre sehr erfolgreich, weil eben nicht nur viele Mitglieder auf dem Papier standen, sondern es gab schon einiges an Aktivitäten. Aber die Aktivitäten beschränkten sich meistens auf sowas wie Dia-Vorträge und Erlebnisberichte so von Sowjetunion-Reisen. So, also die Leute hatten dann irgendwie das so eigentlich Bock drauf, weil das war ganz interessant. Natürlich auf dem Papier stand dann irgendwie, als ob da sich Menschen total viel engagiert hätten, aber im Grunde genommen waren das jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht wirklich Völkerverständigungszirkel und Arbeitsgruppen, wie man das jetzt so noch von mir beschrieben bekommen hat. Es gab häufig auch gemeinsame Besuche von Filmen und Ausstellungen, also vielleicht auch sowas wie Solaris oder so. Aber was sehr beliebt war, dass, wenn sowjetischer Besuch war, dann hat man das gerne dort gemacht. Dann gab es so meistens so irgendwie natürlich so erstmal so den ersten offiziellen Teil mit Ansprache. Naja, und danach hat man gefeiert. Also es gab Essen, Trinken und das wurde halt sehr gerne gemacht. Und natürlich auf dem Papier stand eben so, oh wow, also voll viele Leute im Haus, im Kulturhaus. Aber im Grunde genommen war es ein guter Anlass, auch einfach zu feiern. Ja, und spannend wurde es dann 1986. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was 86 in der Sowjetunion passiert ist, was vielleicht von Relevanz sein könnte?
Drei Sachen. Tschernobyl? Wahrscheinlich nicht.
Mhm.
Zweitens Gorbatschow. War Gorbatschow 86 schon?
Ja, ist schon
So
sehr, sehr,
Glasnost
sehr
und so?
heiß, ja.
Ja, genau. Ja, ich glaube,
Ganz
mit
genau.
Gorbatschow fing eine neue Zeit der Annäherung statt nach Deutschland.
Interessant ist eher, dass es nicht eine
Gegenteil.
Annäherung, sogar eher eine
Ah ja,
Entfernung
okay.
zwischen DDR und Sowjetunion gab. Aber genau richtig, 86, Gorbatschow wurde zum Generalsekretär der KPdSU in der Sowjetunion, also praktisch der Chef der Sowjetunion, wenn man es so will. Und zwei große Worte gab es dann ja, Perestroika und Glasnost. Viele haben das vielleicht schon mal gehört. Also Perestroika im Grunde genommen für einen Umbau, Glasnost also für eine Art von neuer Transparenz. Also letztlich so eine Art Hoffnungsschimmer von einer Form von Demokratisierung der Sowjetunion. Und das hat für sehr großes Interesse in der DDR gesorgt. Also vor allen Dingen in sehr intellektuellen Kreisen. Und auf einmal ist die DSF im Grunde genommen eine Plattform geworden, wo sich sehr viele DDR-Bürger anfingen zu interessieren, was passiert da eigentlich in der Sowjetunion. Und die SED hat, also inklusive dann auch damit der Stasi, hatten ein riesen Misstrauen gegenüber, was dort auf einmal passiert. Denn diese Veränderungen erzeugten neue Art auch von Büchern, Filmen, die bestimmte Tabus letztlich auch gebrochen haben. Und das hat, also zumindest wenn man so einige Berichte sieht, hat einige wichtige Menschen oder mächtige Menschen in der DDR ja so nicht in Angst und Schrecken versetzt, aber sie haben da missbilligend auch drauf geschaut. Und das steigerte sich sogar bis dahin, dass 1988, also im November 88, eine Zeitschrift verboten worden ist, Sputnik hieß sie. Und das war eine Zeitschrift, die seit 67 von der UdSSR rausgegeben worden ist in unterschiedlichen Sprachen. Und Sputnik ist so ein bisschen so vom Format her, ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil mein Vater war nämlich ein Abonnent vom Sputnik. Ich weiß nicht, ob du so den Reader's Digest kennst. Das ist ja auch so wie so ein kleines Büchlein, wo dann so unterschiedliche Artikel sind. Und letztlich, ich würde mal so vergleichen, der Sputnik war sowas wie das Reader's Digest der UdSSR. Und das hat zu einer großen Empörung geführt, vor allen Dingen von Mitgliedern der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Denn im Grunde genommen ist dort ja eine Zeitschrift verboten worden, die sozusagen von der Sowjetunion ja ausgegeben worden ist. Und das hat dazu geführt, dass einige Leute aus der deutsch-sowjetischen Freundschaft aussteigen wollten, also ihre Mitgliedschaft gekündigt haben. Und ich habe einen Stasi-Bericht gefunden, der ist ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch so heißt, also was früher Gaukbehörde hieß, jetzt heißt sie ja gar nicht mehr. Und in der Mediathek, und da gibt es so ein Protokoll, aus dem ich gerne mal vorlesen würde, weil es, finde ich, sehr interessant darstellt, was sozusagen kurz bevor die Wende in der DDR war, wie dort auch argumentiert worden ist, warum das ein Problem ist, sowas wie Sputnik zu verbieten. Das ist ein Protokoll von der Stasi, und zwar vom 12. Januar 1989, also schon so kurz, muss man schon fast sagen, kurz vor der Wende. Und man hat dort eben mit Leuten gesprochen, also warum sie denn aussteigen wollten. Man hat sie auch versucht zu überreden, zu bleiben, weil man das also als Problem auch schon empfand, dass überhaupt jemand eine Mitgliedschaft kündigt. Aber das war so ein Protest. Und die Begründung, die erste Begründung, zumindest also von den Leuten der DSF, die Maßnahmen seien eine politische Entmündigung der DDR-Bürger und stünden im Widerspruch zu der bisher vertretenen Theorie von der hohen politischen, fachlichen und Allgemeinbildung unserer Menschen. So, das Zweite, Falsche Positionen von UdSSR-Historikern könnten nicht durch Verbote, sondern nur durch wissenschaftliche Polemik geklärt werden. Die Erklärung, die im ND, also Neues Deutschland, das war die wichtigste Zeitung damals, sowohl der Beitrag der UZ, das weiß ich leider nicht, als auch der Leitartikel, hätten die Streichung des Sputniks nicht ausreichend begründet. Nächster Punkt, es sei eine Illusion zu glauben, durch diese Maßnahmen sowie durch ein übervorsichtiges Herangehen an sowjetische Gegenwartsliteratur, Filme, Kunst und Kultur sich von den Entwicklungsprozessen eines eng befreundeten Landes abschirmen zu können. Durch derartige Entscheidungen löse man geistige Bewegungen eher aus, als dass man sie damit eindämme. Und so geht das so ein bisschen in diese Richtung weiter. Und ich fand es faszinierend, von den Begründungen her, weil man hat ja doch ein gewisses Bild von der DDR. Und ich finde, diese Sachen, die jetzt hier stehen, sind irgendwie aktueller denn je. Sie lassen sich auch auf die Zeit heute übertragen. Mhm. Also von Desinformation, Propaganda auf unterschiedlichen Seiten, was traut man quasi den Menschen zu, was nicht. Also obwohl es sozusagen die DDR natürlich ein anderer Staat war, den es jetzt nicht mehr gibt, fand ich da ganz spannende Aspekte.
Ich finde es dahingehend spannend. Ich muss direkt auch ad hoc daran denken, dass jetzt, was da gerade auch in Russland passiert, Ukraine, das will mir nicht in den Kopf, was ich nicht verstehe, auch als ehemalige DDR-Kind irgendwie, wenn ich meinen Vater reden höre, das ist ja offensichtlich auch ein bisschen wie Tal der Ahnungslosen, ja, Twitter, du kannst ins Internet gehen, du kannst alle Informationen lesen, aber dennoch gibt es sehr viele Menschen, die in einer anderen Realität leben, weil sie andere Art von Medien konsumieren. Das heißt, selbst wenn dir die Welt offen steht und die Kommunikationsmittel, kannst du dennoch einen engeren Fokus haben und quasi dir eine andere Realität aufbauen, je nachdem, welche Medien du konsumierst. Weißt du, was ich meine?
Ja, also gut, dass du es ansprichst, weil das ging mir natürlich auch so ein bisschen durch den Kopf, auch als ich das irgendwie so recherchiert habe. Passend dazu, es gibt ja schon länger ja die Vermutung oder beziehungsweise auch die Aussagen, dass Ostdeutsche auf Russland, in diesem Falle wirklich Russland, anders schauen als Westdeutsche. Mhm. Und es hat dazu eine Studie gegeben und so ein paar Aussagen würde ich da aber mal rausbringen, weil die sind auch aktueller denn je. Man muss fast sagen, vielleicht schon fast wieder zu unaktuell, weil man jetzt sieht.
Ja, ganz spannend. Ich wollte das Thema eigentlich gar nicht anschneiden. Ich hatte eigentlich ein anderes Wort mitgebracht heute für den Anfang. Das bringe ich einfach später mal mit. Aber da wollte ich nämlich auch die Frage für mich und mit dir eigentlich ein bisschen beantworten, warum wir wirklich auch einen anderen Blick auf Russland haben. Und ich glaube, ich auch, weil ich einfach als DDR-Kind, der ich auch Russischunterricht in der Schule hatte, ja anders über andere Sachen über das Land weiß, erfahren habe und andere Beziehungen dazu habe, die natürlich bis heute abfärbt.
Und deswegen, also was mir eben hängen blieb, also die deutsch-sowjetische Freundschaft hat natürlich strukturell sehr viel dazu beigetragen, dass eben mehr war als nur ein Russischunterricht. Ne? Es war natürlich in vielen Teilen auch also eine gewollte Völkerverständigung. Ich finde aber, in vielerlei Hinsicht ist dort was passiert, was man jetzt nicht als eine Indoktrination oder sonst was verstehen kann, sondern eben das, was es im Westen oder in allen Ländern immer irgendwo gibt. Ich meine, im Westen ist ja zum Beispiel der transatlantische Austausch, also diese Brücke zwischen USA und Westdeutschland, sicherlich ähnlich stark ausgeprägt. Es gibt, glaube ich, zig unterschiedliche Vereine, ob jetzt parlamentarischer Austausch, Journalistinnen etc., da gibt es ja auch also wirklich sehr intensiv was und das ist ja erstmal schön und gut und trägt ja dazu bei, dass man sich besser kennenlernt.
Ja, und das ist das, was ich eben meinte. Also ich kann das Wort, was ich mitbringen wollte, war ja Russischunterricht eigentlich. Und ich hatte ja in Westzeiten Russisch. Ich habe ja in der 7. Klasse für 4 Jahre bis zur 10. Russisch gehabt, also nicht in der DDR. Und das ist ja das, was ich meine. Ich habe deshalb auch einen anderen Blick aus Russland, weil natürlich alle Lesebeispiele, alles, über was wir gesprochen haben, ging über Russland. Ich habe Krasnaja Bloschat wegen dem Roten Platz in Moskau, ja. Und bei uns waren es eben Olga und Piotr, die in St. Petersburg durch die Stadt gegangen sind und Chleb und Maslow gekauft haben, ja. Also deshalb hast du einen automatischen Anbezug, wie wenn ich Französisch gelernt hätte, würde ich viel mehr Sachen über Frankreich wissen. Und so weiß ich ganz viele Sachen über Russland. Ich kenne da, wie die Flüsse heißen, wie die größten Städte heißen. Weil ich das einfach mit russischen Lehrbüchern gelernt habe. Und ich glaube, das alleine führt schon dazu, dass man einen anderen Blick einfach hat, weil man sich das Gefühl hat, wärmer mit diesem Land zu sein, weil man sich damit beschäftigt hat. Und natürlich auch dadurch färbt es ab. Ich habe zum Beispiel, mein Bruder hat eine Russin geheiratet oder ich habe eine russische Nachbarin beim Atelier. Dadurch, dass ich ja ein bisschen Russisch konnte und zumindest sagen, ja, Minja, so wie Danny, hallo, die Leute sich gefreut haben, hat man da ja auch mit den Menschen schon, also mit russischsprachigen Menschen, anderen Zugang, andere Vertrautheit, auch wenn es so ein paar Brocken sind, die übrig geblieben sind. Genau wie jetzt, wenn ich sehe, dass Leute, wie ein Künstlerkollege von mir, der gut Französisch spricht, auf Ausstellungen immer schön mit den Französinnen und Franzosen einfach umgehen kann. Und ich glaube, das prägt halt ein Leben lang.
Ja, interessant, aber vielleicht hast du es jetzt auch gerade gemerkt, wir reden so selbstverständlich über Russland als Nachfolge der Sowjetunion. Ja. Und tatsächlich, wenn man sich so die Studie, über die ich ganz kurz gleich nochmal spreche, sich durchliest, aber auch so ein bisschen weiter recherchiert, ist es in der Tat so, dass Russland hauptsächlich wie Nachfolgestaat der Sowjetunion verstanden wird. Also in vielen Köpfen ist das so eingeprägt, obwohl die Sowjetunion natürlich viel, viel größer war. Und ich glaube, das wird jetzt langsam erstmal so richtig bewusst. Also, dass die Ukraine, wie sie heute ist, natürlich was anderes ist als eine ukrainische SSR. Mhm. Oder dass die baltischen Staaten, also da merkt man ja, die ja also zur EU gehören, ja auch wiederum was anderes sind, die sich im Prinzip nie so richtig zur Sowjetunion zugehörig gefühlt haben. Und dann hast du ja noch die ganz anderen Republiken, sowas wie Armenien, Kasachstan, Usbekistan. Also da haben wir ja noch nicht mal einen mittelasiatischen sozusagen so Raum für uns, glaube ich, im Kopf aufgemacht. Mir war es nur wichtig, mal so kurz diese Abgrenzung auch nochmal zu zeigen, weil wenn es nämlich darum geht, dieses Post-Ost-Verständnis, das sich jetzt überhaupt erst aufbaut, wo es ja auch sehr viel an tollen, interessanten Podcasts auch gibt und Aktivistinnen, die sich damit beschäftigen, die das versuchen, mal alles auseinanderzuziehen und zu erklären und auch Vorurteile, die bei uns in Köpfen tief drinne stecken, auseinanderzunehmen. Da merkt man eben, dass unser Verständnis dann doch am Ende relativ grobschlächtig geblieben ist. So. Und wie gesagt, in dieser Studie, also die ist vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien, die ist aus dem Jahr 2020, also noch richtig frisch. Und die stellen schon in ihrem Fazit auch fest, ja, also es gibt einen Ost-West-Unterschied und es gibt auch so ein paar Sachen, die miteinander korrelieren. Manche Sachen sind vielleicht nicht so überraschend, dass je mehr zum Beispiel AfD gewählt wird, desto mehr sieht man zum Beispiel Putin als im Prinzip einen starken Mann. Mhm. Ja, also ansonsten, was aber in dieser Studie auch rauskam, das fand ich so als Aussage auch nochmal interessant, dass sehr wohl im Westdeutschland eine Art Zurückhaltung herrscht, also ich zitiere auch mal, eine Zurückhaltung bei Verallgemeinerung über die persönlichen Erfahrungen der DDR-BürgerInnen mit der Sowjetunion und dadurch geprägte Ansichten. Das fand ich nochmal interessant, also dass die Studie darauf hinweist, dass die Westdeutschen dort also vorsichtig sind in der Annahme, was wir denn über die Sowjetunion denken und auch über vielleicht Russland. Mhm. Und das kann sich vielleicht jetzt alles sehr, sehr stark und schnell ändern. Wird es ja auch. Also die Studie hinkt praktisch also der, ich sage jetzt mal so, dem aktuellen Geschehen ist natürlich hinterher, weil dort auch sehr viel über auch das Thema Putin gesprochen wird, also wie er verstanden wird. Ne, und also, dass zum Beispiel Putin als effektiver Präsident gesehen wird und nicht als Bedrohung. Mhm. Auch da gibt es zum Beispiel größtenteils einen Unterschied, den man feststellen kann. Also im Osten hat man das eben weniger als Bedrohung gesehen. Es ist, ich glaube, da muss ich jetzt mehr dazu aktuell nicht mehr sagen. Das wird sich natürlich maximal verschieben, da bin ich mir ganz sicher.
Ja. Ja, das ist meine Sarah Wagenknecht, hat es ja letzte Woche entschuldigt irgendwie, nachdem sie ja vor 2 Wochen im Fernsehen noch gesagt hat, das ist ja kein Verrückter, der irgendwie einen Angriffskrieg macht, hat sie dann irgendwie, musste ihr dann sagen, sie hat sich geirrt. Und ich glaube, das bete ich mir zumindest ein, wird es vielen Ostdeutschen jetzt so gehen, dass sie wirklich sich selber zugeben müssen, dass sie sich da echt vertan haben. Sowohl was die AfD angeht, mit ihrem großartigen irgendwie Führergedanken, als auch die Linke, die das halt dann verharmlost hat.
Ich glaube, das Schwierigste für uns, und deswegen habe ich dieses Thema auch mitgebracht, dass wir weiterhin unterscheiden müssen zwischen also einer russischen Führung, meistens wird das ja immer nur mit Putin überschrieben, da wird es hier sicherlich nur Anne geben, und der russischen Bevölkerung. Weil ich ein großes Problem damit habe, sozusagen alles über einen Kamm zu scheren. Denn das Verständnis für die Interessen, die Kultur und die Hintergründe von Menschen in Russland sollten weiterhin auch im Fokus bleiben. Und deswegen, also mein Plädoyer ist, also das Thema Völkerverständigung, also das ist ja immer so ein schönes Wort, dass das auf gar keinen Fall abreißen darf. Im Gegenteil, also dass es so wichtig ist. Und ich glaube, wir auch aufpassen müssen, dass wir, ich sag jetzt mal, uns nicht total dann abkapseln und wir eigentlich gar nicht mehr so richtig, also die Menschen selber irgendwann dann verstehen. Also, es gibt ja jetzt, sagen wir mal so, auch Boykotts, zum Beispiel, dass man die wissenschaftliche Arbeit zwischen Instituten einstellt. Na, auch das ist ja auch eine Form von Verständigung, indem man also zusammenarbeitet und kooperiert. Ich verstehe jetzt natürlich die Maßnahmen aus einer akuten Situation heraus, hoffe aber darauf, dass wir einen differenzierten und guten Weg später finden, um zu schauen, also die, die bestraft werden müssen, müssen bestraft werden, und diejenigen, die im Grunde genommen, zu denen eigentlich der Kontakt nicht abreißen sollte, dass wir dort irgendwie weiterhin so eine Art Brücke und weiterhin Verständnis haben. Weil sonst passiert es, dass wir vielleicht in eine Welt kommen, wo wir eben gar nichts mehr verstehen und nur noch Feindbilder im Kopf haben, anstatt also die Menschen letztlich vor sich zu haben.
Es ist eine schwierige Angelegenheit. Ich war das letzte Mal 2010 in Moskau mit meinem Freund und meiner Mutter zu einer Hochzeit, die dann doch nicht stattgefunden hat. Spektakuläre Geschichte, erzähl ich später. Und dann habe ich ja, und es war toll, es war ein toller Urlaub, war richtig viel erlebt, sehr kulturreich. Moskau, tolle Stadt. Und sehr polarisierende Stadt auch. Und dann kamen ja die ganzen Anti-Gay-Gesetze da in Russland und diese Propagandadinger. Und ich habe ja, bin ja zum Punkt gekommen, soweit ich sage, ich fahre nicht mehr nach Russland. Als Schüler, man macht das nicht mehr. Und was mich natürlich nochmal bestärkt hat, war, dass ja Russland auch eines der Länder ist, wo dann bei Befragung 70% der Leute sagen, ja, ich finde die Anti-Propaganda-Gesetze gut. Was dann natürlich nicht so einfach ist zu sagen, also wenn 70% einer Bevölkerung sagt, sie finden dich eigentlich, also nicht als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft, das ist natürlich auch problematisch. Und deshalb verstehe ich auch, dass Kulturinstitut oder andere, zum Beispiel Wissenschaft, sagt, wir stellen Arbeiten ein oder Kooperation, weil du natürlich es ist am Ende eine Haltungsfrage. Man muss, irgendwann kommt man zum Punkt, wie ich das mache, die Leute frage, gehörst du zu den 30%, die mich als homosexuellen Mann annehmen und akzeptieren, oder gehörst du zu den 70%, die sagen, ich finde, du hast nicht das vollwertigen Rechte verdient. So. Was natürlich auf einer politischen Ebene sehr viel schwieriger und sehr viel diplomatischer geschehen muss, als ich es natürlich als Einzelner machen kann. Aber ja, schwierig.
Also kriege deinen Punkt natürlich hin. Es ist auch sehr schwer, glaube ich, da jetzt auch schnell so eine Entscheidung zu treffen. Was mir zum Beispiel weiterhin gefällt und was ich glaube notwendig ist, ist, dass man also tatsächlich die Begegnung stattfinden lässt, weil wir haben ja zum Beispiel auch sehr, sehr viele Menschen, die zum Studium herkommen, ne? Das Erasmus-Programm in der EU ist ja letztlich auch nichts anderes als eine Form von Völkerverständigung, weil wenn man Menschen begegnet und eben vielleicht auch das erste Mal in seinem Leben begegnet, der vielleicht schwul ist, ja, und merkt so, hey, aber ich mag den ja eigentlich total, kann das natürlich Einstellungen dazu auch verändern und wird es wahrscheinlich das auch. Und deswegen ist es so wichtig, auch auf diese Form bestimmte Dinge auch aufzubrechen. Ja, selbst wenn die 70% da jetzt eine Unterstützung haben, was aber nicht heißt, dass die Unterstützung irgendwann auch wieder fällt.
Genau, und das ist vielleicht das, was wir als ehemalige DDR-Kinder, als Ostkinder wohl lernen können, weil wir in der DDR ja von gefälschten Wahlen und so, wissen wir, wissen Bescheid, 95% für Erich Honecker, dass eben vielleicht diese Prozentzahlen auch nicht stimmen in solchen Autokratensystemen. Dass, wenn 70% Putin gewählt haben, das nicht bedeutet, 70% stehen hinter diesem Mann als Autokrat. Das ist die Botschaft, die wir uns rausziehen können.
Und wie gesagt, deswegen fand ich diese, was heißt Anekdote, aber diese Geschichte ab Mitte der 80er so spannend bei der deutsch-sowjetischen Freundschaft, dass im Grunde genommen vermeintlich also der Bruderstaat auf einmal dafür sorgt, dass in der DDR die Machthaber auf einmal Angst bekommen, weil auf einmal vom Bruderstaat sowas wie Reformbestrebungen kommen und die Menschen interessieren sich auch noch dafür und sagen, wir würden auch gerne Reformen hier anstreben. So, also das heißt, da hat dann ja auch eine Völkerverständigung, das war, glaube ich, in einem Fazit stand dann sogar drin, dass das DSF am Ende sogar was Gutes hatte. Also es ist natürlich aus dem Narrativ heraus gut, dass die DDR zusammengebrochen ist, aber in der Tat hat da die DSF eben auch wahrscheinlich mit dazu beigetragen, dass in der DDR auch Ideen entstehen konnten, dass man gesagt hat, naja, selbst wenn in der Sowjetunion sich jetzt schon was verändern soll, warum dann nicht auch bei uns? Ja, ich habe noch ein bisschen, damit wir sozusagen aus dieser schweren Stimmung vielleicht auch ein bisschen rauskommen, es gibt auch ein bisschen Trivia, wie ich ja schon angekündigt habe.
Sehr
Das
gut.
eine ist, es gibt tatsächlich, also oder zu DDR-Zeiten war so, dass fast jeder Ort eigentlich eine Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft hatte. Und die Katrin
Ich weiß
Zedig,
sogar die, wo die in
Tatsa.
meinem Heimatort war. Ich sehe sie noch vor mir. Die Straße der sowjetischen Freundschaft, jawohl. Lag auf meinem Schulweg.
Ich habe nämlich gefragt, wo die in Rostock war. Ich habe es aber auch nicht mehr recherchiert, konnte mich aber nicht dran erinnern, wo sie war. Ich konnte mich nur an das Kulturhaus selber erinnern, wo es war. Ich fand es nur sehr süß, die Katrin Zedig aus der Taz, die hat einen Artikel dazu geschrieben und die meinte, sie hat sich so erinnert an diese Zeit. Sie meinte, niemand konnte Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft wirklich aussprechen, weil 10 Silben sind einfach zu viel. Und hat dann gesagt, dass dann häufig eben Abkürzungen existierten wie Straße der DSF oder die DSF-Straße oder wie sie
Ja,
auch
das ist
schrieb,
jetzt fällt es mir
manchmal.
nämlich ein, wo ich das Wort herkenne, genau, die hieß nämlich Straße der DSF, genau. Also so wurde das genannt, wenn man bei uns gesagt hat, ja, das ist, jetzt weiß ich wieder, wo ich diese Abkürzung kenne. Jetzt fällt es mir wie Schuppen aus den Ohren, Augen.
Herrlich. Oder wie sie auch schrieb, sie wohnt in der DSF, war dann sozusagen die Maximalabkürzung dafür. Ja, und warum sozusagen das noch eine Relevanz hat, 2006, also schon wieder ein bisschen her, aber immerhin 16 Jahre, also nach sozusagen Zusammenbruch der DDR, hat Hubertus Knabe, damaliger Direktor der Stasi-Opfer-Gedenkstätte in Hohenschönhausen, angemerkt, oder was heißt angemerkt, hat es als Skandal bezeichnet, dass ganz, ganz viele Straßennamen aus der DDR, also mit unterschiedlichen Namen, also sowas wie Karl Marx, Rosa Luxemburg und so weiter, immer noch existieren, aber eben auch Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Und 2006 gab es immer noch 220 dieser Straßen die mit diesem Namen. Man hat das also nicht umbenannt. Die Taz-Autorin Katrin Zedig meinte, dass manche waren dann auch sehr clever und haben es dann einfach in Straße der Freundschaft umbenannt. Fand ich auch nicht schlecht. Naja,
Ja, so heißt sie
jetzt.
bei mir auch. Die heißt die Straße der Freundschaft.
Ja, also aktuell weiß ich nicht mehr, wie viele von diesen Straßen übrig sind, aber das war ja auch die kleine Trivia. Dann die zweite. Es gibt oder es gab ein Schiff, das auch tatsächlich, also ein Schiff der deutsch-sowjetischen Freundschaft hieß. Und das ist sogar richtig uralt gewesen. Es ist 1895 vom Stapel das erste Mal gelaufen
Da gab es die
und wurde dann,
Sowjetunion ja noch gar nicht.
ja, so ist es. Da hieß es natürlich auch noch anders und es
Schiff
hat
der
auch
Freundschaft.
eine gute Geschichte hinter sich. Erst 1994 wurde es dann also zum Schiff der deutsch-sowjetischen Freundschaft und das fuhr bis 1990 zwischen Stralsund und Hiddensee, also unter der Flagge der Weißen Flotte hin und her und hat praktisch also dort die Menschen transportiert. Also einige Leute, die aus Stralsund kommen, die sind wahrscheinlich auf diesem Schiff auch schon mal gewesen. Und die dritte Trivia, die ist wird wirklich lustig. Es gibt sogar Berge in der Ostantarktis, die Berge der deutsch-sowjetischen Freundschaft heißen. Und offensichtlich heißen sie auch noch so. Ich konnte nichts finden, das jetzt darauf hindeutet, dass sie umbenannt worden sind. Wahrscheinlich, weil die Ostantarktis nicht vielleicht so im Mittelpunkt von solchen Sachen steht. Und das ist so entstanden, dass die 8. Antarktis-Expedition der DDR, also sich bedanken wollte für die sowjetische Unterstützung in der Antarktis, weil die hatten dort auch eine große Station. Dort konnten die dann im Prinzip auch sich ja aufwärmen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, sich der Gerätschaften bedienen. Ja, und so hat man dann praktisch diese kleine Bergkette, die es dort in der Ostantarktis gibt, danach benannt.
Cool.
Ja.
Aber die nehmen wir auf unserer Osttour nicht auf. Also wenn wir
Nee,
durch den Osten
das
reisen, werden wir nicht an den Arktis halt machen. Bitte versprich mir das. Ich bin sehr kälteempfindlich.
Es ist ja vor allen Dingen die Antarktis, also es war ja kein ostdeutsches Gebiet, glaube ich. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja auch nochmal eine interessante Anekdote, dass irgendwie die DDR auch in der Antarktis
Oh Gott, jetzt fang damit an. Es gibt doch die Theorien, dass Adolf Hitler in der Antarktis noch lebt. Nicht, dass jetzt Erich Honecker da auf sich verschanzt. Und wir machen eine neue Verschwörungstheorie.
irgendwie. Ja, und ganz zum Schluss, um den Bogen auch zu heute zu schlagen, also im Prinzip ist die deutsch-sowjetische Freundschaft letztlich zusammengebrochen mit der DDR. Und dann gab es sozusagen eine Übergangsstiftung, wenn man es so will. Aber es gab einige Menschen, die vorher in der DSF waren und irgendwie das erhalten wollten. Es gab einige Rechtsstreitereien auch dazu, denn wie wir ja gehört haben, man musste ja Mitgliedsbeiträge zahlen. Das heißt also, die DDR-BürgerInnen haben Geld in diesen Verein gesteckt und es ist am Ende der Wende auch Geld übrig geblieben. Und die Frage war dann eben, was passiert mit diesem Geld? Und die Treuhand hat dann natürlich auch eine Rolle gespielt. Und dann kam eben die Frage, wie viel von diesem Geld soll dann praktisch in eine, ja, Nachfolgestiftung kommen? So. Und es gibt jetzt also diese Stiftung, die habe ich, glaube ich, hier jetzt auch, hatte ich ja auch schon genannt, wie die hieß. Die hat 25 Millionen D-Mark dann bekommen und praktisch aus den Erträgen, die dieses Geld, das wird nicht angepackt, aus diesen Erträgen werden weiterhin solche ähnlichen Dinge gemacht wie in der DSF, wo man also versucht sozusagen eine Völkerverständigung mit Osteuropa, aber vor allen Dingen also mit post-sowjetischen Staaten weiterhin auch zu erhalten. Und was ich im Prinzip daran faszinierend war, dieses Geld ist letztlich, wenn man das so will, eine Anlage der Ostdeutschen. Also ich habe von dieser Stiftung tatsächlich vorher nichts gehört, aber letztlich ist das Fazit, das ist immer noch das Geld der Ostdeutschen, also der ehemaligen DDR-BürgerInnen. Das liegt dort und sorgt immer noch in gewisser Weise dafür, dass dort so eine Art Völkerverständigung damit finanziert wird. So, und das fand ich irgendwie so, ich weiß auch nicht, aber ich fand das irgendwie so ein bisschen faszinierend, weil natürlich Steuern machen ja auch nichts anderes, aber das Geld, das ist ganz klar sozusagen aus der DDR überführt worden, von diesen ganzen Mitgliedsbeiträgen.
Und von den Einlösen, wenn die Leute immer die Schnäpse gesoffen haben. Auf den Partys danach.
Und Konfekt. Ich musste immer so lachen, dass so oft das Wort Konfekt in irgendwelchen Artikeln immer dazu stand, dass es dann immer Konfekt gab und dass Konfekt aus der Sowjetunion ja auch sehr beliebt war. Und einige kennen das wahrscheinlich, wenn sie schon mal in so einem Supermarkt waren. Manchmal gab es ja auch bei Real, gab es ja dann auch so eine Art russisch-ukrainische, polnische Schublade. Und dann, das sind ja immer so diese. Ja,
Konfekt.
also so Art Konfekt, also praktisch so Schokolade eingewickelt immer so in Papier und dann hat man sich immer so eine ganze Tüte davon vollgehauen und da gibt es 100 unterschiedliche Sorten und ich weiß immer noch, dass meine Oma, die hat bis zum letzten Tag, kannte die immer noch alle Sorten und wusste immer, was hinter diesem Papierchen steckt. Ich wusste nicht mal teilweise, wo man das nachlesen sollte. Die waren dort einfach in so Bottichen und dann hat man sich einfach mit nur einer Kelle das einfach so rausgegriffen. Und ich habe mich einfach nicht rangetraut, weil ich nicht wusste, was für ein Konfekt das ist. Ja, und das war mein Thema. Danke für die Aufmerksamkeit.
Sehr gut, sehr lehrreich. Ich wusste, die Abkürzung kenne ich, jetzt weiß ich auch wieder woher. Ich habe die Straße der Freundschaft und meinen Schulweg als Sechsjähriger mit meinem schweren Rucksack, meinem Tornister, meinem Schulranzen gerade wieder vor Augen gehabt. Vielen Dank für die schöne Erinnerung und die Weiterbildung. Ja, und einen kleinen positiven Aspekt der Völkerverständigung in dieser
Ja,
Zeit. Zur
zu dem
Zeit.
lustigen Teil.
Jetzt kommt der lustige Teil, Moment. Ah, ich habe ein Bier aufgemacht. Ein ganz besonderes Bier, denn ich habe es diesmal selber nicht besorgt. Ich habe übrigens auch noch eine Flasche für dich, Alex. Die hast du nämlich noch gar nicht. Musst jetzt traurig erstmal zugucken, weil sie ist
Das
ganz
macht mich wirklich
brandneu.
traurig.
Ja.
Jetzt habe ich nicht nur Hunger auf ein
Das riecht schon
Käsebrötchen,
sehr gut.
sondern auch noch Durst auf ein Bier.
Denn dieses Bier hat meine Mutter mit in den Westen geschmuggelt. Als meine Mutter in Thüringen war, rief sie mich hektisch an und sagt, ich höre jetzt mal euren Podcast und wir sind gerade hier im Ausflug machen und hier in der Bäckerei gibt's ein Bier von hier. Soll ich dir 2 Flaschen mitbringen? Ich sage, ja, sehr gerne. Und deshalb wartet auch ein Bier auf dich. Und meine Mama hat das quasi unterm Ladentisch weggekauft, wie man bei uns sagt. Bückware. Denn dieses Bier ist ein ganz besonderes Bier. Es kommt nämlich aus Ebeleben. Es ist, das hat nicht mal einen richtigen Namen, es heißt ein kleiner Schluck für den Schlosspark Ebeleben.
Ebeleben, das ist aber auch ein geiler Name, oder? Mhm.
Ebeleben ist direkt hinter Rockstedt. Meine Lieblingsstadt überhaupt, Rockstedt, besserer Name gibt's nicht. Denn Ebeleben kenne ich sehr gut, weil meine Mama da gearbeitet hat, über 20 Jahre. Und wir, wenn wir sie abgeholt haben, ich da mal hin musste. Das ist im Kyffhäuserkreis und da von Sondershausen, wo ich herkomme, etwa so knapp 15, 16 Kilometer, also 15 Minuten Fahrt. Aber über die Fahrten habe ich eine sehr gute Erinnerung, weil das immer manchmal ein bisschen stressig war, wenn ich als Kind da saß. Weil es gab damals nach der Wende, kennst du auch noch diese 25 km/h Autos? Kennst du diese? Diese ganz langsam fahren durften für Leute, die keinen Führerschein hatten? Für so Rentner, ältere Leute, die einen Führerschein hatten? Ist dir das noch ein Begriff?
Ich habe so was Halbes vor Augen, aber ich könnte es jetzt nicht direkt aufrufen. Wahrscheinlich, wenn ich es dann sehe, denke ich so, ja!
Genau. Und wie das so ist mit diesen Alleen und da bei uns in Thüringen und schmale Straßen konnte man ewig nicht überholen. Und meine Kindheitserinnerungen sind voll davon, dass wir hinter diesen 25 km/h immer hergefahren sind. Die Fahrten immer ewig gedauert haben. Und mein Vater sowieso mal langsam fährt. Und ich immer mich gequält habe. Und wir mussten auch durch diesen Ort durch, wenn wir zu meinen Großeltern nach Bad Langensalza mussten, wo meine Mutter ja geboren ist, auch immer da über Ebeleben fahren. Deshalb habe ich immer, also für mich ist das immer eine Geschichte, die ich im Auto verbracht habe. Aber jedenfalls gibt's da ein Bier. Und darüber möchte ich jetzt erzählen. Erstmal fangen wir an mit Ebeleben. Hard Facts, wie unser Kommentator Niklas sagen wollte, über Ebeleben. Ich habe mir alles auf Zettel geschrieben. Guck, wie das alte Leute jetzt so machen. Seitdem ich einen runden Geburtstag hatte, faxe ich mir selber Dinge.
Aber für die anderen, ich hab auch immer alles auf Zettel.
Mittelgebirge. Ebeleben liegt, wie Sondershausen auf, wo ich herkomme, etwa 245 Meter über Normal Null. Das heißt, egal wie hoch der Meeresspiegel steht, es wird immer Bier geben. Was schätzt du, wie viele Einwohner Ebeleben hat?
Das klingt schon sehr klein. Lass es mal 1000 sein.
2657 ist der aktuelle Stand. Ja, Postleitzahl, tolle Postleitzahl, mega Postleitzahl, ja. 99713. Ich liebe 99 Postleitzahl. Sollte jemand zuhören, der auf so einer 99er Postleitzahl kommt, bitte schreib uns einen Kommentar und sprech uns was auf. Beste Postleitzahl. Durch Ebeleben fließt die Helbe. Und der Urbach trifft dort auf die Helbe. Fand ich interessant, weil meine Eltern jetzt im Urbacher Weg wohnen und meine Mutter, naja, ist egal, in Köln. Ist das nicht, also es gibt viele Urbäche offensichtlich in Deutschland, die alle so hießen und zusammenfließen. Wahrscheinlich 4. bis 6. Jahrhundert wurde Ebeleben gegründet von den Angeln. Ich glaube, das sind dieselben, die Angelsachsen dann später so, ne? Also die Angeln haben sich noch in Deutschland rumgetrieben. Und 1198 erstmals urkundlich erwähnt. Und jetzt, Alex, du musst sehr stark sein, denn 1651 ist was Schreckliches passiert. 1651 ist das Geschlecht derer von Ebeleben leider ausgestorben. Keine Kinder mehr. Und wurde dann von Schwarzburg, Sondershausen einfach okkupiert.
Ja. Das ist sehr traurig.
Das ist wirklich traurig.
Darf man nach so vielen Jahrhunderten darüber lachen? Ich weiß es nicht.
Ich glaube schon.
Es tut mir leid.
Ja, und jetzt kommen nämlich um das Schlossbräu, das Bier, um das sich das dreht. Ich nehme mal einen Schluck, da hast ja keins. Lecker, lecker, lecker.
Boah, das ist so gemein. Also diese Situation an sich.
Ebeleben hatte so 1000 Einwohner ungefähr zum Zeiten des Zweiten Weltkrieges und hat 100 Einwohner verloren oder verschollen gegangen. Und es gab einen schlimmen amerikanischen Angriff am 8. bis 9. April 1945, in dem das Stadtschloss, was wohl sehr schön gewesen ist, vollkommen zerstört wurde und bis heute noch der Schlosspark und die Ruine existiert. Es stand zu den Ebelebenerern im Adelslexikon von 1740, dass es einer der ältesten und ansehnlichsten adeligen Familien in Thüringen gewesen sind und das Schloss dementsprechend. Genau. Und heute ist der Schlosser mit Ruine also ein beliebtes Ausflugsziel und es muss wieder renoviert werden, was gebaut werden, schön gemacht werden. Und deshalb hat die Brauerei aus Hübstedt, die Eisfelder Michels Brauerei, dieses Spezialbier, was man in 5 Verkaufsstellen in Ebeleben kaufen kann, zugunsten des Schlossparks in der Schlossruine, auf den Markt gebracht. Und meine Mutter hat es erspäht und mir geschickt. Was sagst du dazu?
Ja, erstmal danke, Mutti.
Und abschließend, Wir sind ja große Heraldik-Fans, wie man sagt. Wir lieben ja Stadtwappen, nicht wahr? Seitdem diesen Podcast
machen. Ich sage jetzt immer so, das hat sich irgendwie über die Zeit hinweg indirekt entwickelt. Ich würde aber nicht sagen, dass wir große Heraldik-Fans sind.
Ich möchte sagen, Ebeleben hat das Potenzial, Heraldik-Fan zu werden. Es hat eines der spektakulärsten Wappen, was ich jemals gesehen habe. Es ist auch auf diesem Bier drauf. Ich zeig's ja. Und zwar blauer Hintergrund, im Vordergrund ein Bienenkorb mit Bienen.
Aha, war das mal so eine Honighauptstadt?
Pass auf, jetzt kommt. Es ist nicht, also ich konnte es nicht ermitteln. Das Spannende ist nämlich, dieses Wappen hat sich 865 Millionen Mal übertrieben gesagt geändert. Es gab das Wappen mal mit 7 Bienen, dann waren mal 8 Bienen drauf. In Zeiten des Nationalsozialismus war sogar ein Bienenschwarm drauf. Im Moment sind es wieder 7 Bienen. Permanent ändert alle 100 Jahre Ebeleben sein Bienenlogo. Und es ist faszinierend.
Ja, aber warum?
Das weiß ich, habe ich nicht rausgefunden. Ich habe, auf Wikipedia steht, dass sie ständig ihr Logo ändern. Da habe ich recherchiert, Wappen, Heraldik, Ebeleben und es gibt online nichts. Ich nehme an, man weiß es, es wird in Stadtchroniken verzeichnet sein, aber das Internet schweigt sich dazu aus. Und ich wollte meine Mutter jetzt nicht, nachdem sie mir Bier geschickt hat, auch noch in ihrem Urlaub in die Landesbibliothek Thüringen schicken, um was zu Bienenkörbe. Anschlussthema, weil ich weiß, dass jemand, wir freuen uns. Eigentlich müsste die Michelsbrauerei das wissen.
Meinst du?
Liebe Eisfelder Michelsbrauerei, wenn ihr was darüber wisst, lasst uns darüber telefonieren.
Oder wir haben totales Glück und wir haben hier irgendjemanden, der zuhört und Heraldik-Fan ist und möglicherweise weiß. Oder Ebenlebener ist. Oder Großeltern
Ebeleben
vielleicht im Leben hat.
Ebeleben.
Ich kann das kaum aussprechen.
Ebeleben. Bei uns haben wir auch Ebeleben. Ebeleben.
Das Bier wirkt schon. Ich entschuldige mich jetzt schon im Namen von Danny.
Pilz übrigens voll bei 4,8%, Volumenprozent, sehr lecker. Von der Eisfelder Braumanufaktur. Die später nochmal, aber ich habe von der nämlich noch ein Bier, die stelle ich nochmal einzeln vor und dann weißt du auch alles über Hübstädt. Das machen wir aber später. Und ich finde es total spannend und schön, weil, ich habe das Bier nämlich auch gerne mitgebracht, weil das wieder ein Beispiel ist, dass im Osten auch was passiert. Denn, diese kleine Brauerei ist eben nicht nur, also es gibt nicht nur Hipster-Craft-Beer-Brauereien irgendwie in Berlin Mitte, sondern eben auch in Thüringen. Das macht mich auch ein bisschen stolz, dass da auch es Menschen gibt, die da Bock haben. Es ist die Brauerei ist eben ein Zwei-Mann-Betrieb, die machen 57 Liter, können die auf einmal brauen, Ausschlagmenge, also ganz klein. Ja. Und zum Abschluss möchte ich nämlich über die Geschichte dieses Bieres noch einen kurzen Artikel des MDR-Rundfunks vorlesen. Der ein Kleinod der lokalpatriotischen Berichterstattung ist, geschwickt von Eigentümlichkeiten und Heiterkeit. Köfferserkreis von Sozista Gut für MDR Thüringen von 1921. Ebelebener werben mit Bier für den Schlosspark. Mit Gerstensaft aus Ebeleben wirbt der Schlosspark. Es gibt übrigens eine alte Legende, wenn ein Redakteur einer Lokalzeitung mal nicht bei Bier einmal das Wort Gerstensaft benutzt, geht die Welt unter. Oder?
Nee, ich kenne eine ganz andere Regel, wenn man, aber gut, das ist was anderes.
Sag deine
Regel. Ist nicht so wichtig. Nee, also bei uns auf Arbeit ist es so, wenn man über sich selbst irgendwas geschrieben hat oder so, dann musste man ein Kastenbier ausgeben. Nein. Oder wenn man ein Foto von sich gemacht hat, weil man keine Zeit hatte mehr irgendwie ein richtiges Foto zu machen. Dann hat es immer ein Kastenbier gekostet.
Mit Gerstensaft aus Ebeleben wirbt der Schlossparkverein für das barocke Kleinod in Nordthüringen. Das Getränk wird in der Region gebraut und ist an 5 Orten in Ebeleben erhältlich. Die Verkaufserlöse kommt dem Verein und somit der historischen Gartenanlage zugute. Mild und süffig und auf jeden Fall durstlöschend, so wird der Geschmack des neuen Schlossparkbieres aus Ebeleben beschrieben. Und jetzt kommt Zitat, und das finde ich marketingtechnisch wirklich ein Highlight. Oder wie wir in Thüringen sagen, ein Highlight. Zitat, geschmacklich passt es zu allem. Ich finde, es wurde nie besser gesagt. Und ich probiere, es stimmt, Alex, es stimmt einfach.
Das ist aber auch so wirklich für Menschen, die einfach nur sagen, ich möchte einfach nur einen Pilz haben.
Also geschmacklich passt es zu allem, sagt Katja Marcel vom Schlossbockverein der kleinen Landesstadt im Köfferserkreis.
Ein Universalbier quasi.
So. Und wenn du jetzt denkst, es wäre marketingtechnisch, lokalpatriotisch ein Highlight gewesen, hast du den nächsten Satz noch nicht gehört, denn es geht noch weiter. Was könnte bei Bier noch besser? Wenn man jetzt schon denkt, okay, kaufe ich, ich trinke es auf jeden Fall, was könnte noch geiler sein? Katja Marcel sagt, eine ältere Dame hat ihr neulich im Ort berichtet, es soll auch gut für die Verdauung sein.
Nein,
ja, für die Verdauung
ist auch. Das ist ja wie aus einer Apothekenumschau.
Vor Katja Marcel auf dem Tisch stehen zwei Flaschen. Der Blick durch das braune Glas verrät, dass der Inhalt naturtrüb ist. Mit einem Alkoholgehalt von 4,8 Volumenprozent handelt es sich um ein normales Vollbier. Hergestellt wird das Getränk und jetzt kommen die spannenden Sachen, eigentlich die guten, in der Braumanufaktur Michels in Hübstedt im Eisfeld. Neben Katja Marcel sitzt Elfriede Bürk mit auf der Bank. Sie ist ebenfalls im Schlossparkverein aktiv. Ich bin wirklich keine Biertrinkerin, sagt sie, aber ich habe es auch gekostet und es hat mir sehr gut geschmeckt, schwärmt die 82-Jährige. Die beiden Frauen sind überzeugt von dem Gerstensaft, aber wieder der Gerstensaft, in dem der Verein seit kurzem die barocke Parkanlage in Ebenleben umwirbt. Das haben wir schon zweimal gelesen im Text, ne? Denn man kann so einen Text auch künstlich in Länge ziehen, indem man einfach zweimal dasselbe schreibt, manchmal sogar dreimal.
Wir sind hier so gefangen in der Zeitschleife.
Aufgrund der Pandemie konnte die Stadt und der Förderverein kaum Veranstaltungen organisieren, diverse Feste im Schlosspark oder Events wie die jährliche Ostereiersuche. Ha, da sind wir wieder bei der jährlichen Ostereiersuche. Das ist nah am Saalfelder Ostereierbaum. Konnte nicht stattfinden. Und deshalb hat man eben dieses Bier gebraut. Ja. Der Text geht noch 4 Stunden weiter. Ich höre einfach auf zu lesen.
Ah, okay, ja. Dankeschön.
Wie gesagt, Michels Eisfelder Brauerei müssen wir auf unsere Liste schreiben, der Besuche, weil die Website sieht total gut aus. Also, die haben ganz tolle Brauanlagen, müssen sich mal angucken. Und wie gesagt, seit 2013 machen die da zu zweit ihr Bier. Handwerklich, ungefiltert. Unpasteurisiert. Ja, geiles Bier für Thüringen. Macht mich stolz.
Aber genau, wir hatten ja auch in der vorletzten Folge, hatten wir ja auch die kleine Brauerei, die sozusagen aus dem lokalpatriotischen Stolz heraus auch aufgebaut worden ist. Und das finde ich auch schön. Also das, weil ich meine, wenn immer von Startups und so gesprochen wird, dann denken ja mal alle irgendwie an irgendwie so Software, irgendwelche BWLer, die dann irgendein neues E-Commerce-Ding oder so hochziehen. Aber das sind ja auch letztlich Startups. Das sind ja auch Leute, die das Risiko eingehen und Zeit sich widmen und Geld widmen und aber was mit Leidenschaft aufbauen wollen.
Genau.
Und manchmal sogar noch mit einem echt guten Zweck dahinter.
Und was mich eben da auch angeregt hat beim Nachdenken, Bezug nehmen zum Käsebrötchen am Anfang, dass das ja auch, weil wir benutzen ja das Wort patriotisch irgendwie immer, glaube ich, ironisch, du ja auch. Das ist ja kein
wirklicher Patriotisch. Nee, also diesmal meinte ich lokalpatriotisch wirklich ernst.
Und dieses Bier zeigt, dass eben das ist vielleicht auch der Heimatbegriff, der für mich relevant ist. Eben ein Thüringer Ebelebener Bierzimmer in meiner Erinnerung, was aber eben im Umkreis von 40 Kilometern schon keiner mehr kennt. Weil das irgendwie dieser Lokalbezug ist, was nicht heißt, dass man irgendwie besonders ja, seine Heimat verteidigen will, jetzt wo wir gerade bei der Kriegsrhetorik sind oder für warum was einstehen, sondern dass es einfach so ein Gefühl ist, ah, hier bin ich zu Hause. Und das ist das, was ich kenne. So. Ja.
Ja.
Aber eben auch mitnehmen kann nach Köln und 400 Kilometer weit weg trinken kann, weil meine Mutti so pfiffig ist.
Eine kleine Identität zum Saufen.
Heimat zum Betrinken. Sehr gut.
Ja, sehr süß.
Fährst du mir vorbei nach Ebeleben, wenn wir auf unserer Tour sind?
Ebeleben finde ich toll. Und bevor du auflegst, also Moment, wir telefonieren ja gar nicht, das ist ja ein Podcast. Also, auflegen, sagt man das überhaupt noch?
Nein.
Ich glaube, man versteht gar nicht mehr, was das bedeutet, ne? Also, weil wenn ich jetzt das iPhone hinlege, dann telefonieren wir theoretisch einfach nur weiter. Nein, ich habe noch eine kleine Bitte hier in unserer Runde. Ihr wisst ja, dass wir uns immer wieder freuen über neue Hörerinnen und Hörer. Und da helfen natürlich immer so Rezensionen. Der Danny ist ja kein so großer Verfechter davon, hier so 5 Sterne bei Apple zu vergeben.
Wie viele Sterne gab es nochmal maximal?
5 Sterne gibt es maximal, aber wir freuen uns natürlich über schöne und liebgemeinte Rezensionen, die uns auch neue Leute ins Mikro spülen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Wir haben auch in den letzten Wochen, obwohl wir nicht so fleißig waren, im Vordergrund haben wir sehr viele neue Leute gewonnen. Das freut uns auch total. Und die brauchen wahrscheinlich noch ein paar Wochen, um in diese Folge jetzt hier reinzukommen, aber ich sage trotzdem schon mal Hallo. Und eine kleine Bitte auch dazu, bei Spotify gibt es seit kurzem auch Bewertungen. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr Spotify hört, dass ihr uns direkt vielleicht auch nochmal 5 Sterne mitgebt und wir vielleicht auch nochmal so in die Suchen irgendwo mal reingespült werden, sodass also ein paar neue Leute uns entdecken können und wir unser Kollektiv steigern können. Jetzt kannst du aber den Abschluss machen, Danny.
Dankeschön. Lieber Alex, war eine tolle Folge mit dir. Vielen Dank. Wir freuen uns auf Feedback und halt die Ohren steif.
Du auch.
Und dreh nicht durch und? In diesen Zeiten. Ich weiß, du hast Bekannte in Russland und in der Ukraine. Und deshalb auf Wiedersehen und dos vidania.
Bis bald und tschüssing.
Paka.